Wir hören die Lesung heute aus dem Johannesevangelium, dem Kapitel 20. Das sind die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus schneller als Petrus und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass Jesus es ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Das ist Gottes Wort.
Ja, viele von euch kennen die Geschichte vielleicht von Kaiser Konstantin, dem ersten christlichen Kaiser über das Römische Reich. Seine Mutter Helena reiste im Jahr 326 nach Jerusalem, weil sie dort als Frischbekehrte das Grab von Jesus besuchen wollte. Als sie in Jerusalem ankommt, fragt sie, wo sie es finden kann, und die Christen nehmen sie mit auf eine hochgelegene Terrasse, zeigen nach unten und sagen: Hier. Und tatsächlich, sie graben sich durch meterhohen Schutt und Trümmer und finden dort unten tatsächlich die Überreste des Grabes. Der römische Kaiser Hadrian hatte 200 Jahre davor versucht, diesen für Christen so bedeutungsvollen Ort für immer auszulöschen, indem er ihn unter Tonnen von Schutt und Erde vergrub, während des Bar Kochba-Aufstandes. Er hatte sogar einen eigenen Tempel darauf errichten lassen, seiner Lieblingsgöttin, doch alles war vergeblich. Die Erinnerung an die Auferstehung von Jesus Christus lässt sich nicht auslöschen, und 200 Jahre später bekennt sich sogar sein eigener Nachfolger auf dem römischen Kaiserthron zu dem Auferstandenen. Die Auferstehung von den Toten geschah nicht in den Visionen desillusionierter Jünger. Sie ist keine Illusion, und das leere Grab ist eine unverrückbare Tatsache der Weltgeschichte. Die Auferstehung von Jesus geschah in Raum und Zeit. Darauf hoffen wir als Christen. Darauf setzen wir unsere Zuversicht. Und deshalb wollen wir heute zurückkehren an diesen unvergesslichen Moment im Jahr 33. Drei Tage zuvor wurde Jesus Christus am Kreuz brutal hingerichtet und begraben. Die Jünger sind entsetzt und erschreckt. Vielleicht sind sie ja als nächstes dran. Sie haben alles auf Jesus gesetzt und scheinbar alles verloren. Hier an diesem Morgen kommen sie und wollen ihm die letzte Ehre erweisen. Maria Magdalena kommt noch vor Anbruch der Dämmerung zum Grab und sieht, dass der Stein weggenommen wurde. Anscheinend hat jemand den Leichnam von Jesus weggenommen. Sie sagt es Petrus und Johannes, dem anderen Jünger, und die rennen sofort los. Johannes ist schneller, er kommt an, schaut hinein ins Grab, er sieht die Leintücher liegen, mit denen sie Jesus eingewickelt hatten, nur wenige Tage zuvor. Aber ins Grab traut er sich nicht hinein. Und vielleicht hätten wir uns da auch nicht hineingetraut. Petrus in seiner typischen Art hat solche Probleme nicht. Als er ankommt, geht er an Johannes vor, direkt hinein ins Grab, sieht die Leintücher an einer Stelle und das Schweißtuch zusammengewickelt, separat daneben. Auch Johannes geht schließlich hinein und das Bild, das sich ihnen da bietet, werden sie nie mehr vergessen. Es brennt sich in ihr Gedächtnis ein. Denn es ist so bedeutungsvoll. Und vor seinem inneren Auge kann Johannes dieses Bild abrufen und sagen, und genau sagen, wo das Schweißtuch und wo das Leintuch liegt. Und daran merken wir, was wir hier lesen, ist kein religiöser Mythos. Das ist ein Augenzeugenbericht. Das leere Grab ist kein Wunschdenken, keine Einbildung oder Wahnvorstellung. Es ist Realität. Und wenn wir hier Vers 8 lesen, als Johannes hineingeht, der andere Jünger, da sah er und glaubte. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesen Worten geht. Stellt euch vor, man könnte dabei sein und mit hineingehen. Das leere Grab sehen. Wie viel einfacher wäre es zu glauben? Wie viel stärker wäre unser Glauben, wenn wir hineingehen könnten? Doch, als Johannes später seinen Bericht schreibt, wenn wir Vers 9 lesen, dann könnte man fast meinen, dass er seinen eigenen Glauben, der durch Sehen kommt, als schwächeren Glauben hinstellt. In Vers 9 schreibt er, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Johannes scheint hier zu sagen, wer sehen muss, um zu glauben, der hat die Schrift noch nicht verstanden. Und damit meint er offensichtlich nicht seinen eigenen Augenzeugenbericht von der Auferstehung, sondern die prophetischen Ankündigungen, die sich in den Schriften vor der Zeit Jesu finden lassen. Er redet von Ankündigungen, wie wir in Psalm 16 zum Beispiel lesen können, wo der alttestamentliche König David 1000 Jahre vorher verheißt. Und ich zitiere es hier, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen. Da spricht er noch von sich. Und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. König David liegt bis heute begraben. Dein Heiliger ist nicht König David. Er meint einen anderen. Mit solchen Ankündigungen wie diesen hier aus dem Alten Testament viele andere Ankündigungen verdeutlichen, dass die Auferstehung von Jesus nicht in einem Vakuum geschieht, sondern sie wird klar und deutlich in Gottes Wort angekündigt. Für die ersten Christen waren sie deshalb die Bestätigung, dass es von jeher Gottes Plan war, dass Jesus Christus nicht nur sterben würde, sondern auch wieder auferstehen würde. Man muss also nicht das leere Grab gesehen haben, um zu glauben. Denn dann könnte man vielleicht wie auch Maria damals von einem Grabraub oder dergleichen ausgehen. Viel größere Klarheit dürfen wir haben, wenn wir uns mit den Ankündigungen im Alten Testament befassen und sie für wahr erkennen. Auch die Jünger hier scheinen trotz dieses Glaubens, des Sehens und des Glaubens nicht so genau wissen, was sie mit dem leeren Grab eigentlich anfangen sollen. Und so lesen wir in Vers 10, dass sie wieder nach Hause gehen. Das ist kein besonderer Höhepunkt an dieser Stelle. Aber Maria bleibt währenddessen noch am Grab und dort wandelt sich ihre Trauer zur Freude. Sie findet es schwerer als die Jünger, sich von der Szene zu lösen. Weinend steht sie draußen vor dem Grab. Sie ist überwältigt von Trauer und weint bittere Tränen. es ist alles zu viel. Nicht allein, dass all ihre Hoffnungen auf Jesus am Kreuz zerschlagen wurden, jetzt kann sie ihm nicht einmal die letzte Ehre erweisen. Ihre Tränen am Grab sind verständlich. An Gräbern werden viele Tränen vergossen, auch ohne die schlimmen Umstände hier. Die Auferstehung ist für sie noch unvorstellbar. Natürlich hat Jesus sie wieder und wieder angekündigt. Natürlich hat sie gesehen, wie Lazarus von den Toten aufersteht. Natürlich wird sie auch im Alten Testament angekündigt. Und natürlich kann ein Gott, der diese Welt einmal erschaffen hat, auch ein zweites Mal einen Neuanfang beginnen. Die Auferstehung ist nicht unmöglich. Aber es ist doch unvorstellbar. Und vielleicht gerade für Maria, die gerade vor Jesu Tod geglaubt hat, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist, vielleicht hat sie am wenigsten mit dem Tod gerechnet. Und deshalb rechnet sie auch nicht mit der Auferstehung. Und seien wir ehrlich, die Auferstehung sprengt den Rahmen des Möglichen. Unsere Erfahrung sagt uns, dass das menschliche Leben mit dem Tod endet. Auch für uns kann die Auferstehung unvorstellbar sein. Sie passt nicht in unsere Lebenserfahrung. Wir haben noch nie jemanden von den Toten auferstehen sehen. Die Auferstehung sprengt den Rahmen des Möglichen, oder? Also wir sollten nicht zu harsch sein mit Maria hier, dass sie diese neue Realität, die sich hier offenbart, Schritt für Schritt, nicht wahrnehmen kann. Statt Auferstehung und Jesus sieht sie ein leeres Grab und einen Gärtner. Doch, wie sie gleich feststellen wird, ist die Auferstehung von Jesus real. Und sie ist vor allem eins, unvorstellbar gut. Und deshalb kann das leere Grab hier für Maria nicht der Ort für Tränen sein. Vielleicht habt ihr es gemerkt, gleich zweimal wird Maria gefragt, Frau, was weinst du? Aber sie merkt es nicht. Ihre Augen sind noch verschlossen. Sie erkennt nicht einmal die zwei Engel direkt vor ihr. Sogar Jesus erkennt sie nicht, als der ihr dieselbe Frage stellt. Frau, was weinst du? Ihre Augen sind verschlossen. Sie kann die Realität der Auferstehung nicht wahrnehmen, erst als Jesus sie mit Namen anspricht. Erst da verwandelt sich Marias Trauer in übergroße Freude. Maria, ruft er ihr zu. Und es fällt ihr wie Schuppen von den Augen. Und vielleicht erinnert euch das an Johannes Kapitel 10, das wir uns vor kurzem angeschaut haben, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich rufe sie beim Namen. Und genau das tut er hier. Er ruft Maria beim Namen und sie erkennt ihn als ihren guten Hirten. Es ist so, wie Jesus in Johannes Kapitel 10 schon angekündigt hatte. Um die Auferstehung zu glauben, braucht Johannes das Grab nicht zu sehen? Maria braucht das Grab auch nicht zu sehen. Viele Menschen sehen das Grab und zucken mit den Achseln. Was geschehen muss, ist eine persönliche Begegnung. Maria muss von Jesus persönlich angesprochen werden. Erst dann erkennt sie ihn. Erst dann werden ihre Augen geöffnet. Wenn du Christ bist, dann hat Jesus dich auf dieselbe Weise persönlich beim Namen gerufen. Du gehörst zu seiner Herde. Und wenn das noch nicht geschehen ist, vielleicht möchtest du dann kurz ein Gebet an Jesus richten und sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann ruf mich bitte beim Namen. Und wenn er dich ruft und du dich zu ihm umkehrst und ihm glaubst, dann wird die Freude, so wie bei Maria hier, genauso euphorisch sein wie damals, als sie herumwirbelt und ihm überglücklich Rabuni zuruft. Es wäre ein Wendepunkt in deinem Leben, ein Gezeitenwechsel, denn mit einem Schlag gehörst du zu denen, für die Jesus den Tod besiegt hat. Und darüber darf man sich schon ein bisschen freuen. Die Auferstehung von Jesus Christus ist in Raum und Zeit geschehen. Auch wenn wir uns nicht zurück in den April des Jahres 33 versetzen können. Und auch wenn vielleicht nicht viele von uns jemals nach Jerusalem reisen werden, um uns selbst ein Bild von diesem Ort zu machen, wo die Auferstehung vor etwas weniger als 2000 Jahren stattfand. Weil die Auferstehung ein historisches Ereignis ist, könnte sie relativ leicht widerlegt werden. Wenn das Grab nicht tatsächlich leer gewesen wäre, wäre das Märchen schnell zu Ende gewesen. Die ersten Christen waren so felsenfest und unverrückbar davon überzeugt, dass sie bereit waren, für diese Botschaft zu sterben. Das macht man nicht für eine Lüge. Jesus, der Sohn Gottes, ist auferstanden und die Christen sind unverrückbar davon überzeugt, dass in diesem Grab etwas Einzigartiges geschehen ist. Hier ist mehr geschehen als ein normales geschichtliches Ereignis. Natürlich ist die Auferstehung nicht weniger als ein geschichtliches Ereignis, aber sie ist doch ungleich mehr. Gott selbst hat hier entscheidend in die Geschichte von uns Menschen eingegriffen. Und wenn wir verantwortlich, wenn wir realistisch in der Gegenwart jetzt leben wollen, dann muss die Botschaft der Auferstehung einen konkreten Unterschied in unserem Leben machen. Zuerst sagt diese Botschaft natürlich etwas ganz Eindeutiges über Jesus aus. Ganz allgemein muss die Botschaft der Auferstehung ja lauten, Jesus ist einzigartig. Jesus ist einzigartig, weil Gott selbst mit der Auferstehung alles bestätigt, was Jesus über sich gesagt hat. Laut Jesus hat Gott, der Vater, ihn als Licht der Welt in unsere Finsternis gesandt, damit wir Gott kennenlernen können. Wenn wir also wissen wollen, wie Gott wirklich ist, müssen wir auf Jesus schauen. Durch die Worte und das Wirken von Jesus offenbart sich Gott. Und Jesus hat sich als Sohn Gottes offenbart, der vor Anbeginn der Schöpfung schon beim Vater war. Durch die Auferstehung bekommt dieser Anspruch die Zustimmung Gottes. Ja, Jesus ist mein Sohn. Denn wenn Jesus ein Lügner wäre, hätte Gott ihn nicht auferstehen lassen. Jesus hat auch erklärt, der Vater und ich sind eins. Vater und Sohn sind mit dem Heiligen Geist unzertrennlich verbunden als der eine Gott. So lernen wir Gott in Jesus kennen. Und durch die Auferstehung drückt Gott aus, genau so ist es, wie Jesus gesagt hat. Jesus hat sich, wie wir gesehen haben, als guter Hirte beschrieben, der sein Leben für die Schafe lässt. Seine Liebe für seine Schafe bewegt ihn dazu, dass er am Kreuz freiwillig sein Leben für uns gibt. Er sagt, er rettet uns vor dem Tod und vor der Sünde, vor der Strafe, die wir verdient haben, weil uns Gott in unserem Leben und Denken egal war. Gerade auch dort am Kreuz lernen wir Gott in seiner ganzen Liebe kennen. Auch darunter setzt Gott seinen Haken der Zustimmung. Jesus ist aber auch einzigartig, denn bis Jesus dort am Kreuz starb, schien der Tod unbesiegbar. Der Tod war der große Mantel, die Wand, an die am Ende eines Lebens der Mensch rennt. Doch auch wenn Jesus sein Leben gegeben hat, wenn unsere Sünde ihn das Leben gekostet hat, dann hat er doch nicht umsonst die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Er hat sich nicht umsonst für uns bis zum Tode erniedrigt, sondern er hat mit der Sünde auch den Tod überwunden. Er ist der Todesbezwinger. Jesus hat gezeigt, dass er von seinem Vater Macht bekommen hat, den Tod zu besiegen. Jesus ist ein für allemal auferstanden. Der Tod ist schachmatt. Mit Jesus beginnt damit eine neue Ära der Menschheitsgeschichte. Wir leben im Zeitalter der Auferstehung. Mitten in dieser alten Welt ist eine neue Welt angebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das Cover für den letzten Spiegel gesehen habt. Passend zu Ostern ist dort ein Bild des gekreuzigten Jesus in Pop-Art mit der Überschrift Ewiges Leben. Und die Werbung dazu lautet in Anspielung auf medizinische Fortschritte, die das Potenzial haben, das Altern zu verzögern. Die Werbung dazu lautet, ewiges Leben demnächst für alle zu haben. Also ganz ehrlich, lieber Spiegel, das ist schon etwas naiv. Wer will denn bitteschön für immer und ewig in dieser Welt leben? Wie viele Male müssen wir schwer erkranken? Wie oft müssen wir Krebs bekommen? Wie viele Freunde und Verwandte am Ende doch durch unglückliche Umstände an den Tod verlieren? Wie viele Kriege müssen wir miterlebt haben? Wie viel Streit und Diskussion und Unfrieden in dieser Welt, bis uns selbst der Tod ohne Auferstehungshoffnung wie eine Erlösung erscheint? Aber Gott hat etwas viel Besseres für die vorbereitet, die an Jesus glauben. Seine Auferstehung bedeutet nicht nur die Fortsetzung des vorherigen Lebens mit anderen Mitteln, sondern ein ganz neues, ein erhöhtes Auferstehungsleben, das uns erwartet und das wir schon jetzt in Christus haben. In Jesus Christus hat eine neue Schöpfung begonnen, über die er als vollkommen guter Hirte, als Gottes König regiert. Er, der sein Leben für uns gegeben hat, hat eine neue Schöpfung für uns bereitet. Und alle diese Ansagen, die Jesus macht, bestätigen sich in seiner Auferstehung. Und wenn du auf Jesus vertraust, dann hast du an dieser neuen Schöpfung Anteil. Du gehörst mit dazu. Du hast eine Hoffnung, die kein Mensch hat, der nicht an Jesus glaubt. Der auferstandene Jesus und wir. Was bedeutet die Auferstehung also für uns? Zuerst natürlich bedeutet sie, dass wir an dieser neuen Schöpfung Anteil haben. Sie bedeutet natürlich auch, dass Gott die Verheißung, die Jesus mit seinem Tod am Kreuz verbunden hat, ebenfalls unterschrieben hat. Ja, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt und uns damit losgekauft. Wir gehören nur zu Jesus, wir sind frei. Er hat uns vor Gott gerecht gemacht und für ihn sind wir deshalb nun nicht mehr verlorene Sünder, sondern gerettete Kinder. Seht ihr, welche Botschaft Jesus Maria für seine Jünger hier mitgibt? Zuerst will sie ihn anscheinend gar nicht mehr loslassen, das sehen wir in Vers 17, schauen wir uns noch mal genau an. Dort sagt Jesus zu ihr, rühr mich nicht an. Und das ist etwas unglücklich übersetzt. Es sollte eigentlich heißen, halte mich nicht fest. Manche deutsche Übersetzungen haben das so. Halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Also dieses rühr mich nicht an bedeutet nicht, dass Maria aus irgendwelchen Gründen den Auferstehungskörper von Jesus nicht berühren kann. Dass da was Magisches ist. Also. Denn später erfordert Jesus den zweifelnden Thomas sogar auf, ausdrücklich seine Wunden zu berühren. Also es passt besser, halte mich nicht fest. Denn Maria kann sich scheinbar gar nicht von ihm lösen. Wahrscheinlich hat sie Angst, dass sie ihren Meister von neuem verlieren könnte. Und das will sie um keinen Preis. Doch Jesus deutet hier an, dass sich Marias Beziehung zu Jesus ändern wird. Sie muss sich daran gewöhnen, dass Jesus schon bald nicht mehr körperlich anwesend sein wird. Er ist nicht mehr zum Festhalten, sondern er wird geistlich anwesend sein. Er wird jetzt zurückkehren zum Vater. Und das bedeutet eine Umstellung für sie, aber es ist nicht schlechter. Denn bald kann sie Jesus nicht nur anfassen mit ihren Händen, sich an seinen Füßen festhalten, sondern er selbst wird durch den Heiligen Geist in ihr wohnen. So wie der Auferstandene auch in jedem von uns lebt, wenn wir an Jesus glauben. Und wenn Jesus hier sagt, dass er zurückkehrt zum Vater, dann meint er eines nicht. Er meint nicht, dass er sich damit aus dem Weltgeschehen zurückzieht. Christi Himmelfahrt bedeutet nicht das Ende von Jesu Wirken in dieser Welt, sondern den eigentlichen Anfang. Indem er zum Vater zurückkehrt, nimmt Jesus seinen Platz an der Seite seines Vaters ein. Von dort regiert er die Welt, damit Menschen das Evangelium von Kreuz und der Auferstehung hören. Und damit sie ihm begegnen, wenn sie dieses Evangelium hören und wenn er sie beim Namen ruft. Jeden Augenblick gebraucht Jesus dazu, damit Menschen zum Glauben an ihn kommen. Doch damit das geschieht, muss er zum Vater zurückkehren. Und deshalb ist für Maria jetzt nicht die Zeit, um Jesus festzuhalten, so sehr er sie lieb hat. Jesus gehört eben nicht allein ihr. Und wenn er zurückgekehrt ist, ist Jesus durch den Geist für alle da. Maria bekommt hier eine Aufgabe. Die erste ist, dass er sie loslässt. Die zweite ist, dass sie hingeht und diese gute Botschaft, von der wir in Vers 17 lesen, an die anderen Jünger weitergibt. Doch wenn wir diese Botschaft lesen, dann merken wir, dass Jesus sie nicht mehr Jünger oder Nachfolger nennt, sondern er sagt, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Hier sehen wir, was Jesus am Kreuz erreicht hat. Er hat alles Trennende zwischen Gott und seinen Jüngern aus dem Weg geräumt. Und wenn alles weg ist, können sie eins werden mit Gott. Sie können Teil von Gottes Familie werden. Der Sohn Gottes nennt sich hier ihr Bruder. Und seinen Vater nennt er euer Vater. Sie sind nun Teil von Gottes Familie. Und das ist nicht nur ein abstraktes Bild, sondern ist genauso real wie die Auferstehung. Wenn wir zueinander sagen, wir sind Kinder Gottes, wenn wir uns als Brüdern und Schwestern bezeichnen, dann tun wir das, weil wir als Gemeinde Familie sind. Eine Familie, die Jesus durch sein Kreuz und seine Auferstehung geschaffen hat. Wie dürfen wir also in der Gegenwart leben als Familie Gottes? Beziehungsweise, natürlich müssen wir uns zuerst Gedanken darüber machen, ob wir eigentlich an Jesus glauben. Und für wen das noch nicht der Fall ist, dem möchte ich eindringlich ans Herz legen, den Sprung in ein neues Leben mit Jesus zu wagen. Jesus allein hat unsere Schuld vor Gott getragen. Jesus allein hat den Tod bezwungen. Jesus allein kann unsere Zukunft garantieren. Er ruft dich dazu auf, umzukehren. Glaube an ihn, vertraue ihm dein Leben an, denn so wirst du zum geliebten Kind Gottes. So stehst du unter seinem Schutz und hast neues Leben. Warum nicht diesen Schritt heute unternehmen? Vielleicht hast du schon genug vom Evangelium gehört. Du weißt alles über Jesus, was du wissen musst. Vielleicht ist heute der Tag. Jesus ruft dich. Wirst du drauf eingehen? Wenn wir diesen Sprung schon gewagt haben, dann gehören wir zur Familie Gottes. Und dann lasst uns auch so leben, wie es der Auferstehung entspricht. Als Kinder dürfen wir jeden Tag neu zu unserem Vater kommen. Er liebt uns. Er freut sich, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Er freut sich, wenn wir ihm gehorsam sind. Also lasst uns Kinder sein, die den Vater lieben und ihn ehren, indem wir so leben, wie es ihm gefällt. Als Brüder und Schwestern des Königs ist uns Jesus ganz nah. Durch seinen Geist lebt er in uns. Und für das, was er getan hat, hat er es verdient, unser Leben zu regieren. Er verdient unsere ganze Anbetung, weil er uns gerettet hat, weil er uns zur Familie Gottes geschaffen hat. Jesus allein schenkt uns eine wunderbare und sichere Zukunft als Teil seiner neuen Schöpfung. Dafür hat er alles gegeben, damit wir alles gewinnen. Also lasst uns ihm mit Anbetung und Dankbarkeit und Freude begegnen. Und weil er uns vollkommene Sicherheit schenkt, lasst uns etwas für Jesus riskieren. Wir können nur gewinnen, wenn wir mutig im Glauben Dinge tun, die dem Evangelium entsprechen. Das kann bedeuten, dass wir uns um Menschen kümmern, um die Liebe Jesus zu bezeugen. Das kann bedeuten, dass wir die Liebe Jesu im Wort weitergeben. Es kann sein, dass wir dazu berufen sind, jemanden selbstlos zu lieben. In Jesus haben wir schon alles gewonnen. Deshalb können wir hier für Jesus alles verlieren. Und wir bleiben doch Sieger, weil er schon alles für uns gewonnen hat. Also lasst uns mutig leben, denn die Auferstehung beruft uns zum Mut. Lasst uns unser Leben mit Freude und Dankbarkeit dem einzigartigen Sohn Gottes hingeben, so wie er sich für uns hingegeben hat. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, für das, was du in Jesus Christus für uns getan hast, verdienst du Lob und Preis und Anbetung. Für das, was du für uns getan hast, verdienst du, dass wir uns dir ganz hingeben. Danke, dass wir mit dir auf der Siegerseite in diesem Leben stehen. Auch wenn wir alles verlieren, haben wir doch Teil an deiner neuen Schöpfung. Wir danken dir, dass wir hier nichts zu verlieren haben, sondern nur zu gewinnen. Bitte stärke unseren Glauben und schenke uns den Mut, die richtigen Dinge zu tun. Mut, uns dir ganz hinzugeben. Mut, Nein zu sagen zu den Dingen in dieser Welt, die deinem Willen widersprechen. Und Ja zu sagen zu den Dingen, die dir gefallen und die der Welt widersprechen. Schenk du uns deine Liebe, damit wir hinausgehen in diese Welt, so wie Maria gesandt wurde und so wie die Jünger später gesandt wurden. Sende du uns hinaus mit deiner Liebe, um dein Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Um Jesu Willen. Amen.